Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Daniel Voll.
Gnadenlos brennt die Mittagssonne auf die Dächer der Kasper von Algier. Davon unbeeindruckt spielt ein Dutzend Buben auf einem kleinen Platz Fußball. Durch die schattigen Gassen der Altstadt dagegen zieht eine frische Brise. Von der Hitze ist kaum etwas zu spüren. Das Labyrinth der Kasper von Algier bietet nicht nur Schutz vor der Sonne. Sie war während ihrer langen Geschichte immer wieder ein Zufluchtsort. Auch für die Kämpfer des Widerstands gegen die Kolonialmacht Frankreich. 50 Jahre nach der Unabhängigkeit verfällt dieser Schauplatz des Befreiungskampfes zusehends. Risse in den Fassaden, die oft nur notdürftig von Metallgerüsten und Holzkonstruktionen zusammengehalten werden. Auch die Einwohnerstruktur der Kasper hat sich verändert. Nach der Unabhängigkeit sind viele Familien aus dem alten Viertel im Zentrum in die modernen und komfortableren Häuser der Europäer umgezogen. Danach übernahmen vor allem Zuwanderer vom Land das Viertel, sie brachen die Türen auf und nahm verlassene Häuser in Beschlag. Seither habe sich das Leben in der Kasper grundsätzlich verändert, sagt Khaled. Früher hätten hier gut gestellte Leute gelebt, Künstler, Ingenieure oder Ärzte. Die meisten seien inzwischen ausgezogen, freiwillig oder weil der Staat ihnen anderswo eine Wohnung angeboten habe.
La Kasba, avant c'était des bonhommes qui sont nés à la Kasba, c'était quelqu'un. Il y a des artistes, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, mais maintenant il y a rien. Il vient des gens, il habite pour travailler, je sais pas, pour voler, pour voilà, il fait n'importe quoi.
Zwar werde die Kasper immer noch bewohnt von Leuten, die nicht wüssten, wie sie in der Altstadt leben müssten und häufig illegal hier wohnten. Der 62-jährige Schreiner ist hier aufgewachsen und will bleiben. Er führt die Besucher hinauf auf die Dachterrasse seines Hauses, die den Blick auf die Altstadt und über die ganze Bucht von Algier öffnet. Aus der Höhe zeigt sich, wie die Stadt im Verlauf der letzten 100 Jahre gewachsen ist. Die weißen Häuser aus der Kolonialzeit, dahinter die Blocks aus der Gründerzeit des unabhängigen Algeriens und am Horizont die vielen Hochhäuser, die im vergangenen Jahrzehnt entstanden sind. Gut sichtbar wird hier auch die Entwicklung der Kasper. Khaled beugt sich über die Brüstung der Terrasse und zeigt über die Dachterrassen unterhalb, wo viele behelfsmäßige Hütten aus Brettern und Tüchern aufgebaut sind. Alle diese Häuser sind besetzt, sagt er.
Sie sind alle squattés, diese Maisons, parce qu'il n'y a pas de propriétaire, oui. Voilà, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà. Voilà, il a fait deux baraques. Il fait, voilà, un bidonville, voilà, là-bas, voilà. Il devient un centre de transit, je vous dis la vérité.
Die Kasper ist zum Durchgangszentrum geworden. Denn wer vom Staat eine bessere Wohnung bekommt, zieht so bald wie möglich weiter. Viele Häuser sind baufällig, weil sie von den Besitzern nicht unterhalten werden. Khaled zeigt auf das Nachbarhaus, wo das oberste Geschoss alle Zeichen des Verfalls trägt. Die Fensterscheiben eingeschlagen, die Fensterläden sind halb weggerissen und hängen schief. Die Erben können sich hier nicht einigen. Sie sind ausgezogen und lassen das einfach verfallen.
Les héritiers sont pas d'accord. On laisse la maison comme ça, il part. Dans un temps, il tombe quelque chose, il tombe un plafond, il tombe un mur, ça devient une placette. Faut pas les héritiers qui font comme ça, parce que c'est un patrimoine.
Dabei ist das doch ein Stück unseres kulturellen Erbes, sagt Khaled und ärgert sich, dass der Staat sich hier nicht einmischt. Dabei hat die UNESCO die Kasper bereits vor 20 Jahren zum Teil des Weltkulturerbes erklärt. Mein Haus verfällt nicht, sagt Khaled, aber viele Häuser hier werden nicht mehr richtig unterhalten.
Mais par contre, d'autres maisons, y a pas d'entretien, voilà. Et c'est pour ça que la Kasba il disparaît.
Khaled zuckt etwas unbeholfen mit der Schulter. Darum wird die Kasper verschwinden und mit ihr die Erinnerung an die Geschichte. Der 5. Juli 1962. Ein Tag, an den sich die meisten Algerier der älteren Generation noch genau erinnern. Zwei Tage, nachdem sich Frankreich offiziell aus Algerien zurückgezogen hat, wird Algerien unabhängig. Der Schriftsteller Boualem Sansal, damals 12-jährig, spricht noch heute von einem magischen Moment, erinnert sich an ein Fest in den Straßen, das Tage dauerte.
C'est vraiment magique. Il y a, pendant 3-4 jours, des fêtes extraordinaires dans, partout. Les gens, pendant 3-4 jours, n'ont pas mangé, n'ont pas dormi, n'ont pas... Ils étaient dans la rue en train de danser, de chanter, de. C'était vraiment extraordinaire. Mais ça n'a duré que 3-4 jours.
Allerdings, noch während der Unabhängigkeitsfeiern begann die Abrechnung mit den Kolonialherren und ihren algerischen Helfern. Zehntausende von Toten, Hunderttausende flüchteten aus der ehemaligen Kolonie ins Mutterland und kaum hatten sich Algeriens Widerstandskämpfer von Frankreich befreit, begann der interne Kampf um die Macht, bei dem sich die Nationale Befreiungsfront FLN als militärisch stärkste Kraft durchsetzte. Die ersten knapp 25 Jahre beherrschte FLN als Einheitspartei die Politik, bis im Herbst 1988 die algerische Jugend auf die Straße geht, als Protest gegen Arbeitslosigkeit, Wohnungsmangel und massive Korruption in der Herrschaftselite. Nach blutigen Unruhen mit Hunderten von Toten macht die Führung Zugeständnisse, verspricht mehr Freiheit und lässt auch andere Parteien zu. Prompt gewinnt bei den ersten Parlamentswahlen mit mehreren Parteien die Islamische Heilsfront FIS den ersten Wahlgang. Darauf bricht das Militär die Wahl ab und reißt die Macht an sich, ruft den Ausnahmezustand aus. Der Auftakt zu einem beinahe 10 Jahre dauernden blutigen Bürgerkrieg. In unzähligen Massakern, bei denen die Täter oft nicht erkannt werden, werden nach Schätzungen bis zu 200.000 Menschen getötet. Algeriens Wirtschaft ist seit der Unabhängigkeit zunehmend von der Erdöl- und Gasindustrie abhängig, die von der Regierung unter Präsident Touare Boumediene ab Mitte der 60er Jahre verstaatlicht wird. Ideologisch versucht der FLN eine Verbindung zwischen Sozialismus und Islam. Mit den Petrodollars kauft sich Algerien eine große Staatsindustrie zusammen, die aber ab den 80er Jahren kaum mehr rentabel ist und massive Defizite einfährt. Defizite, die sich Algerien wegen des damals tiefen Ölpreises nicht mehr leisten konnte und einen Großteil der defizitären staatlichen Industrie liquidierte. Was die Arbeitslosigkeit nochmals verschärft. Und auch die Abhängigkeit vom Öl verstärkt hat. Trotzdem, dank hoher Ölpreise in den vergangenen Jahren, kann Algerien in der Außenhandelsbilanz wieder fette Überschüsse vorweisen. Doch über 95% der Exporte stammen aus der Ölwirtschaft. Aus eigener Kraft ernähren könnte sich Algerien dagegen längst nicht mehr. Das Land, das einst als Kornkammer Frankreichs galt, muss einen Großteil an Weizen, Früchten und Gemüsen importieren. Die gleiche Abhängigkeit zeigt auch die Staatsrechnung. 70% der Einkünfte bestehen aus Exportzöllen auf Öl und Gas, sagt Ahmed Ben Bitour.
L'hydrocarbure représente une partie importante du produit national brut, mais aussi une partie importante des recettes budgétaires, puisque plus de 70% des recettes budgétaires viennent de la fiscalité pétrolière. Donc il y a une très forte dépendance, il y a une rente dans le soie.
Der 66-jährige Ökonom kennt sich im algerischen Staatshaushalt bestens aus. In den 90er Jahren war er Budget-, Industrie- und Finanzminister, zu einer Zeit also, als der tiefe Ölpreis das Land in eine tiefe Krise stürzte. Denn aus finanziellen Gründen konnte die Regierung damals den Anstieg der Lebensmittelpreise nicht mehr durch Subventionen abfedern. Brot und andere Lebensmittel wurden massiv teurer. Der Ölpreis wird in Algerien immer aufmerksam beobachtet. Fällt er unter 70 Dollar, dann wird es kritisch, heißt es. Doch vorläufig stehen die Zeichen noch immer auf Boom, wie sich in der Umgebung der Hauptstadt Algier überall zeigt. Die Stadt wuchert immer weiter ins Umland hinaus und auf der neuen Autobahn staut ab den frühen Morgenstunden der Pendlerverkehr, weil die engen Straßen der Innenstadt die Autos nicht schnell genug schlucken können. Abhilfe sollen die neue Metro und ein neues Tramnetz bringen, das die Stadt in den vergangenen Monaten in Betrieb genommen hat. Das Tram- und Metronetz der algerischen Hauptstadt wurde von französischen Konzernen wie zum Beispiel Alstom gebaut. Die Betreibergesellschaft ist eine Tochter der Pariser Verkehrsbetriebe. Dass sich Algerien Technik aus dem Ausland kauft, hat Tradition. Weil Boumediene die technische Entwicklung forcieren wollte, kaufte er damals bei ausländischen Technologiekonzernen ganze Werke inklusive Belegschaft ein. Weil er die Zeit für die Ausbildung algerischer Ingenieure sparen wollte, stellte Boumediene ausländische Ingenieure ein.
Boumediene a choisi une voie de développement il faut acquérir la technologie rapidement. Alors, on demandait donc aux entreprises françaises, aux Suisses, américaines, anglaises, qu'on achetait des usines, comme on disait à l'époque, clés en main. Et c'est des étrangers qui les faisaient tourner.
Der Schriftsteller William Sonsal hat diese Zeit als junger Ingenieur im algerischen Industrieministerium erlebt. Den Aufbau in den 70er und den Niedergang in den 80er Jahren, als Algerien mit dem Zusammenbruch des Ölpreises das Geld ausging.
Il y a eu une crise extraordinaire, c'est-à-dire que les recettes en devise d'Algérie qui étaient comme ça sont tombées à ça. Donc on a arrêté tous les chantiers, on a arrêté, puis la guerre, donc on a fermé des milliers d'usines pendant cette période-là, parce qu'il n'y avait pas d'argent.
Algerien hat seine nationale Industrie in den 80er Jahren und während des Bürgerkriegs weitgehend stillgelegt. Und am Ende der 90er Jahre sei klar gewesen, dass ein Wiederaufbau nach den alten Rezepten von Staatswirtschaft der Boumediene nicht mehr möglich sei, weil das Land auf dem internationalen Markt nicht konkurrenzfähig gewesen sei.
Revenir à l'industrie de Boumediene, c'est plus possible. Parce que on n'a aucune chance. L'Algérie ne pouvait pas s'inscrire dans un processus industriel.
Nach dem Bürgerkrieg begann Algerien mit der Planung für den Wiederaufbau der Infrastruktur. Straßen und Wohnungen, der Bedarf war groß und auch Geld war wieder da. William Sonsal war um die Jahrtausendwende Direktor im Industrieministerium und erinnert sich an Sitzungen. Die algerische Wirtschaft hätte Investitionen zwar dringend brauchen können, aber es gab keine algerischen Bauunternehmen mit der Kapazität, diese enormen Baustellen zu bewältigen.
C'était terrible. Moi, j'ai participé à toutes ces réunions dans les années 99-2000. L'État qui investit, comme aux États-Unis, pour donner du travail. Mais investir dans quoi? Donc on n'avait pas aucune possibilité. Avec des moyens algériens, il faut trois siècles.
Nun vergibt Algerien die meisten großen Bauprojekte an ausländische Gesellschaften. Ein Großteil der Autobahn wird zum Beispiel von chinesischen Unternehmen gebaut. Mit über 30.000 Arbeitern in Dreischichtenbetrieb rund um die Uhr. Dass Algerien sich seine Infrastruktur im Ausland beschafft und mit den Gewinnen aus der Öl- und Gasindustrie bezahlt, stößt vielen Algeriern sauer auf.
C'est pas normal, c'est-à-dire pour creuser un tunnel, je ramène des Canadiens ou des Français ou je ne sais pas qui. On sait que on sait faire des tunnels.
Für alles werden Ausländer engagiert, Kanadier, Franzosen oder andere, empört sich Semir Larabi, der Sprecher eines Arbeitslosenkomitees. Das ist doch nicht normal. Und dann würden die ausländischen Unternehmen erst noch besser behandelt als die einheimischen Firmen, klagt Larabi. Während diese meist lange Zeit dafür Geld warten müssen, gebe es für die ausländischen Lieferanten sogar Vorschuss.
Maintenant pour les entreprises étrangères, bien sûr, on leur donne toutes les facilités. C'est-à-dire, avant de commencer le projet, ils ont la moitié déjà de l'argent. Ils ont tous les matériaux. Ils ont tout, c'est-à-dire, on leur facilite tout.
Semir Larabi ist anfangs 30, dunkle Locken, dunkler Dreitagebart. Er steht im Eingang eines Cafés im Quartier Babilouet, zieht nochmals an der Zigarette und wirft den Stummel auf die Straße. Semir Larabi hat Soziologie studiert und dann einige Jahre bei einem kleinen staatlichen Radiosender gearbeitet, bis er nach einem Streik entlassen wurde. Nun ist er arbeitslos, wie so viele seiner Generation. 12% aus der offiziellen Statistik hält der Arbeitslosenvertreter für unglaubwürdig. In Wirklichkeit seien es mindestens 25% Arbeitslose, sagt er.
Bon, offiziellement on est à 12%, mais nous on dit sûrement 25-30 à peu près. Ils sont dans une situation précaire. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'assurance sociale, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de droit au congé, ni maternité, avec tous les droits que nous confère le droit du travail.
Und ohne Sozialversicherungen und Sozialleistungen seien sie schlecht gestellt. Nach der Entlassung hat Semir Larabi begonnen, eine Doktorarbeit zu schreiben. Dass er so schnell wieder eine Arbeit findet, glaubt er nicht. Die Arbeitslosigkeit sei gerade unter Akademikern besonders hoch. Auch Techniker wie Elektroniker, Informatiker oder Ökonomen hätten wenig Chancen, auf dem Arbeitsmarkt etwas zu finden.
Du hast des gens, des techniciens, en Elektronik, Ingenieure en Informatique, ou la licence gestion économique, c'est à peu près tout ça.
Denn mangels einheimischer Industrie gibt es kaum Stellenangebote und wenn, dann würden Stellen praktisch nur aufgrund von persönlichen Bekanntschaften verteilt.
Il n'y a pas d'offres et quand il y a d'offres, ils sont distribués, c'est selon les réseaux de connaissances. C'est-à-dire le peu de postes budgétaires qui sont dégagés, c'est-à-dire ils sont distribués d'une manière mafieuse.
Arbeit gibt es allenfalls einige Straßen weiter auf dem Markt von Babelwet. Links und rechts der engen Gassen haben die Händler ihre improvisierten Tische aufgestellt und bieten ihre Waren feil. Kleider, Schuhe und alles, was es im Haushalt braucht. Handtücher, Pfannen, Geschirr und Haushaltgeräte. Daneben Toilettenartikel wie Seifen, Duschmittel oder Rasierschälen. Einige Meter weiter, wo die enge Gasse in den Platz vor der Markthalle mündet, haben sich die Fischhändler aufgestellt. Daneben Gemüse und Früchte. Es riecht nach Gewürzen und frischen Kräutern, nach Koriander und Pfefferminze. Hier betreibt seit einigen Jahren Yunis einen Früchtehandel. Er habe gar keine Wahl gehabt, weil er trotz Studium und Abschlussdiplom keine andere Arbeit gefunden habe.
Ich habe nicht mehr so viel. J'ai étudié, j'ai fait tout maximum, mais avec mon diplôme, il a besoin de m'aider. C'est ça.
Den Früchtehandel betreibt er gemeinsam mit Kollegen. Sie kaufen die Ware auf dem Engro-Markt ein und bringen sie nach Babelwet. Aprikosen, Pfirsiche, Feigen, Melonen. Yunis fischt einen rotgelben Pfirsich aus einer grünen Kiste, poliert die Frucht mit einem Lappen und legt sie auf eine Pyramide, die er auf seinem Verkaufstisch aufgeschichtet hat. Vom Erlös könnten sie einigermaßen leben, auch wenn das Geschäft nicht immer floriere. Kundschaft komme vor allem am Wochenende. Während der Woche dagegen sei es oft flau.
Die Weekend, ich habe die Arbeit, aber die Jahre, die Semaine, ein bisschen. Ein bisschen, c'est bien, aber es gibt viele Probleme. Es gibt die Bagger, es gibt die Maladie. Es gibt keine Assurance, es gibt keine Chance.
Und dann gebe es auch immer wieder Probleme, Schlägereien zum Beispiel. Und bei Krankheit sei er nicht versichert. Der junge Früchtehändler arbeitet illegal, wie alle anderen Händler auch, die rund um die Markthalle ihre Verkaufstische aufgestellt haben. Sie bezahlen keine Standmiete, keine Gebühren und auch keine Steuern. Der sogenannte informelle Handel hat in den letzten Jahren markant zugenommen, sehr zum Ärger der etablierten Händler in der Markthalle drin. Dort ist es merklich ruhiger als draußen auf der Straße. Seit 38 Jahren steht der 60-jährige Bualet täglich hinter seinem Stand. Er schimpft über die unsaubere Konkurrenz auf dem informellen Markt, die weder Gebühren noch Steuern zahle und darum billiger sei.
L'informel n'a pas de charge, donc c'est la concurrence, hein? C'est une concurrence déloyale.
Dass Bualets Geschäfte zurzeit nicht besonders gut laufen, sieht man seiner Auslage an. Mindestens ein Drittel der 2,5 Quadratmeter großen Verkaufsfläche ist leer, die Auswahl klein. Gerade mal 3 verschiedene Sorten Bohnen und Kartoffeln. Die illegale Konkurrenz schade dem Geschäft, sagt der alte Händler und hofft, dass der Staat den informellen Handel in 2 bis 3 Jahren verbieten will, wie angekündigt. Der Staat wolle im ganzen Land neue Markthallen bauen und dann den informellen Handel auf der Straße verbieten.
Ich habe nicht informell, auf dem Territoire national. L'informell ist illegal, il faut que les gens soient couverts quand même. Tout le monde serait content quand même. Les jeunes seront réglementés. Et l'État serait bénéficiaire et les commerçants seront légalement aussi.
Huele verschränkt die Arme. Davon würden alle profitieren, sagt er. Die informellen Händler hätten auch ein Dach über dem Marktstand. Der Staat könne Steuern einziehen und er wäre die unfaire Konkurrenz los. Die Händler draußen glauben freilich nicht, dass der Staat dieses Versprechen umsetzt. Erstens könne der Staat gar nicht so viele Markthallen bauen, um allen illegalen Händlern ein Dach zu geben. Und zweitens, wozu bezahlen, wenn sie heute den Stammplatz auch umsonst kriegen? Dann gehen wir auch auf die Straße und machen eine Revolution, sagt einer. Im Unterschied zu den Nachbarländern Tunesien, Libyen und Marokko ist es in den vergangenen 1,5 Jahren in Algerien weitgehend ruhig geblieben. Zwar kam es auch in Algier und anderen Städten zu Protesten, weil die Preise für wichtige Lebensmittel wie Zucker und Öl massiv angehoben wurden. Aber die Regierung von Präsident Abdelaziz Bouteflika reagierte mit einer Mischung aus hartem Polizeieinsatz und politischer Beweglichkeit. Sie versprach Lohnerhöhungen, verstärkte die Subventionen für Lebensmittel und brach damit dem Widerstand die Spitze. Dabei nutzte sie aus, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung noch gut an den Bürgerkrieg während der 90er Jahre erinnert Und diese Verhältnisse wolle niemand zurück, sagt Politologe Nasser Djabi von der Universität Algier.
Je crois que les Algériens ne veulent plus retourner à la situation de violence qu'ils ont connue. Il y a aussi l'aspect financier, c'est-à-dire l'État actuel, avec l'argent qu'il a, il peut acheter une certaine paix sociale. Il est en train de distribuer beaucoup d'argent pour les jeunes, pour les entrepreneurs. On vous règle un peu vos problèmes socio-économiques, mais ne posez pas des problèmes politiques.
Algérien kann sich den sozialen Frieden erkaufen. Denn dank der Einnahmen aus dem Erdöl- und Gasgeschäft ist das Land praktisch schuldenfrei und verfügt über einen Ölfonds von etwa 200 Milliarden Dollar. Diese Kasse öffnet die Regierung auch, wenn sie soziale Unruhen dämpfen will und finanzielle Geschenke verteilt. Als Konzession an die Demonstranten hat Präsident Bouteflika im vergangenen Jahr auch den Ausnahmezustand aufgehoben, 19 Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs. Wirklich verändert habe sich dadurch aber nichts, sagt der Menschenrechtsanwalt Mustafa Bouchachi. Geändert habe sich bloß der Buchstabe.
Ça c'est dans les textes. Dans la réalité algérienne, rien n'a changé. Parce que le problème de ce pays, ce n'est pas les textes de loi. C'est vous avez des institutions et des hommes et des femmes qui gèrent ce pays. Ils se comportent en dehors du cadre légal.
Entscheidend seien in Algerien nicht die Gesetze, sondern was die Menschen in den mächtigen Institutionen bestimmten, sagt Bouchachi. Damit meint er freilich nicht etwa das Parlament, wo er seit den Wahlen im vergangenen Mai als Vertreter der linken Oppositionspartei FFS selber sitzt. Die wahre Macht sitzt nicht im Parlament, nicht einmal in der Regierung.
Le vrai pouvoir, il n'est pas dans les institutions apparentes. Il est ailleurs. Le Parlement n'a jamais été une vraie institution. Même le gouvernement. Les gens qui gèrent le pays, c'est un pouvoir occulte.
Eine geheimnisvolle Macht, die hinter den Kulissen agiere. Eine Art Netzwerk, bestehend aus verschiedenen Clans und Seilschaften aus Militär und Geheimdiensten, die um die Macht kämpfen, dies sagen viele. In Algerien hat die Macht keine Adresse, hat es kürzlich ein ehemaliger Gouverneur der Algerischen Nationalbank auf den Punkt gebracht. Aber im Zentrum sitzt der Präsident, sagt Ahmed Ben Bitour, der es ebenfalls wissen muss, weil er die Macht aus der Nähe kennt. Ende der 90er Jahre diente der Ökonom dem damals frisch gewählten Abdelaziz Bouteflika als erster Regierungschef und demissionierte nach weniger als 9 Monaten, als der Präsident das erste Mal ein Gesetz am Parlament vorbei per Verordnung erließ.
La première fois, il a essayé de légiférer par ordonnance. Je lui ai refusé cela et j'ai démissionné. Je m'attendais à ce que le Parlement fasse la même chose. Il va dire, bon, enfin, il fasse la même chose. Il rejette l'ordonnance. Il ne l'a pas rejeté. Donc, membre du gouvernement, ce n'était pas moi.
Eigentlich hatte Ben Bitour damals erwartet, dass sich das Parlament diesen Regierungsstil nicht würde gefallen lassen. Fehlanzeige. Die Nationale Volksversammlung nickte die Verordnung ab. Und seither regiert Abdelaziz Bouteflika weitgehend nach diesem Muster. Die wichtigen Gesetze erlässt er während den Parlamentsferien im Sommer und im Winter. Nach den Ferien muss das Parlament die Verordnungen dann noch bestätigen, durch eine Gesamtabstimmung, ohne Beratung und ohne die Möglichkeit, einzelne Punkte zu verändern.
Il attend que le Parlement sorte en congé, parce qu'il a 2 congés par an. Il a le congé de l'hiver et le congé de l'été. Et là, il fait passer ses lois par ordonnance. Et lorsque le Parlement reprend, il doit les approuver par vote à main levée sans débat. Plus grave encore, il a voté la révision d'une constitution sans débat et sans possibilité de poser un mot d'ordre.
Ahmed Ben Bitour schüttelt den Kopf. Nicht nur Gesetze werden so erlassen, sondern auch die neue Verfassung diktiert, ohne jede Diskussion. Algerien habe alle Institutionen, die es für eine funktionierende Demokratie brauche. Ein Parlament, eine Regierung, eine Zentralbank. Aber die Abgeordneten, die Minister und die Bankiers dürften ihre Rollen gar nicht richtig ausführen. Die Demokratie sei in Wirklichkeit bloß Fassade.
Nous avons justement des institutions qui s'appellent Parlement, qui s'appellent Gouvernement, qui s'appellent Banque. Mais le comportement à l'intérieur de ces institutions est un comportement qui n'a rien à voir avec le député, qui n'a rien à voir avec le ministre, qui n'a rien à voir avec le banquier. Et c'est ça la grande question. Si vous voulez, on vend des réformes cosmétiques juste pour ce qu'on appellerait la démocratie de façade.
Bei den Parlamentswahlen in diesem Jahr hat das Regime diese Fassade gerade noch einmal bewahren können. Die Stimmbeteiligung lag mit knapp 43% etwas höher als beim letzten Mal. Und die Regierungsparteien, die Nationale Befreiungsfront und die Nationale Demokratische Sammlung können mit einer Mehrheit weiter regieren. Man kann doch ein System nicht wechseln, das scheinbar funktioniert, sagt Politologe Nasser Chabi mit viel Ironie. Die Algerier leben besser als früher, vor der Zeit des Kolonialismus, sie essen besser, gehen zur Schule.
Les Algériens vivent mieux qu'avant, bien sûr, par rapport à la période coloniale. Ils mangent mieux, ils vont à l'école, ils ont apparemment, officiellement, juridiquement, des partis politiques qui les représentent, des syndicats autonomes, ils peuvent s'exprimer, ils ont une presse. On n'a pas à changer.
Sie haben demokratische Institutionen, eigenständige Gewerkschaften und eine freie Presse. Das muss man doch nicht ändern. Und auf diese kurze Bilanz eines halben Jahrhunderts Unabhängigkeit folgt gleich der Widerspruch. Was auf jeden Fall notwendig sei, ein Generationenwechsel. Die Jungen würden sich im herrschenden System immer weniger erkennen und seien damit nicht einverstanden. Denn seit der Unabhängigkeit werde Algerien noch immer von der Generation des Widerstands regiert, mit einem Durchschnittsalter von 70 bis 75 Jahren.
Les jeunes Algériens ne sont pas satisfaits, ne se reconnaissent pas dans le système politique, ne sont pas d'accord avec l'équipe dirigeante ou la génération qui dirige le pays, qui là depuis pratiquement depuis les années 50. Les gens qui gouvernent l'Algérie politique, c'est une génération qui a une moyenne d'âge de 70-75 ans.
Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung dagegen sind weniger als 35 Jahre alt. Theoretisch wären die Voraussetzungen für einen friedlichen Wandel gut, sagt Politologe Chabi. Besser als in Tunesien oder Ägypten. Denn Algerien könnte den schwierigen Übergang mit eigenem Geld finanzieren und habe keine Außenschulden.
On peut financer cette période de transition difficile avec l'argent public, avec l'argent interne algérien. L'Algérie n'a pas de dette extérieure. Donc l'élément économique, c'est important pour faire bouger les choses dans le bon sens, pour faire une transition dans des conditions bonnes.
Doch praktisch bleibt er skeptisch. Denn die größte Stärke des Systems seien genau diese Petrodollars.
La grande force du système actuel, c'est la rente. Tant qu'il y a une rente, tant qu'il arrive à distribuer cette rente, il est bien.
Solange das System Geld verteilen und sich so eine gewisse Stabilität erkaufen könne, werde alles bleiben, wie es ist. Der Druck zur Veränderung entstehe nur in einer Krise.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.